ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On Data-Driven Finance.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur am ISM Campus in Stuttgart und mein heutiger Gast ist Dr. Sascha Hagenmüller. 11 Jahre lang hat er hierzulande und international Unternehmen bei ihren Transformationsbestrebungen begleitet, besonders wenn es um die Bereiche Finanzen und Controlling ging. Vor der Gründung seines eigenen Beratungsunternehmens Radial war Sascha Hagenmüller unter anderem für Ernst & Young und Porsche Consulting tätig. Er ist aber nicht nur im Rahmen von Unternehmensberatungen als Vermittler der vorhin genannten Themen unterwegs. Insbesondere für den Finance-Bereich bietet er mit seiner Radial Academy auch Weiterbildungsprogramme für Fach- und Führungskräfte an. Und seit 2020 lehrt er zudem als Dozent an der ISM, ebenfalls im Fachbereich Finance. Heute ist er entsprechend auch hier, um mit mir über die Notwendigkeit von Datenkompetenz innerhalb der Finanzfunktion von Unternehmen zu sprechen. Zunächst aber herzlich willkommen hier im Podcast, Sascha Hagenmüller. Schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank, Julian, dass ich da sein darf.
Ja, vor ein paar Episoden war hier im Podcast bereits Professor Dr. Anna Moja zu Gast, mit der ich bereits über die Potenziale von wissenschaftlicher Datenanalyse für mittelständische Unternehmen gesprochen habe. Heute wollen wir dieses Thema so ein bisschen aufgreifen und mal ein wenig reinzoomen auf ein Ressort innerhalb von Unternehmen, nämlich auf den Finance-Bereich. Warum ist gerade dort Datenkompetenz so unbedingt notwendig aus deiner Sicht, beziehungsweise mit welcher Art von Daten muss in diesem Ressort so alltäglich umgegangen werden?
Ja, vielen Dank für die erste Frage. Nach unserem Dafürhalten sind Daten tatsächlich heute ganz unmissverständlich mit Finance verwoben, weil üblicherweise im Finance-Bereich heutzutage die Datenstränge aus dem Unternehmen zusammenlaufen. Die Anforderungen an die Berichterstattung steigen. Wenn ich heutzutage im Controlling irgendwas machen möchte, muss ich auf viele Abteilungen zugehen, die dann aus vielen unterschiedlichen Systemen Daten extrahieren, damit dieses Controlling möglich wird. Und entsprechend steigen eben die Datenmengen aus unterschiedlichsten Abteilungen, die dann wiederum innerhalb der Finanzfunktion verarbeitet werden. Und ja, deswegen proklamieren wir, dass es heutzutage eben nicht mehr reicht, ich sage jetzt mal in einfachen Worten, zu wissen, wie Buchhaltung funktioniert oder was ich soll an Haben buchen muss oder was jetzt in der Theorie Deckungsbeiträge, Kostenstellen, Kostenträger oder Kostenarten beispielsweise sind, sondern man muss eben in der Lage sein, operativ mit diesen großen Datenmengen zu arbeiten. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Stichwort auch hier Digitalisierung. Digitalisierung ist ja im Endeffekt nichts anderes als Prozessoptimierung beziehungsweise ein Prozess, der deutlich automatisierter läuft. Und wenn Unternehmen eben in der Lage sind, im Finanzbereich digitalisiert zu arbeiten, dann sind die eben in der Lage, mit diesen großen Datenmengen sehr, sehr schnell zu Ergebnissen zu kommen und haben dann auch entsprechend signifikante Vorteile gegenüber Unternehmen, die eben nicht datengetrieben arbeiten, was ganz einfach darin liegt, dass die deutlich objektiver und deutlich schneller Entscheidungen herbeiführen können, weil diese Zahlen, Daten, Fakten eben transparent sind. Und in der Praxis ist es tatsächlich oft so, weil diese Skills eben nicht vorhanden sind, dass Ergebnisse, die auf Basis dieser Datenmengen erarbeitet werden, dann zwar auch irgendwann fertig werden, aber wenn die dann fertig werden, in der Regel schon veraltet sind. Und entsprechend ist das hier ein Thema, die Entscheidungsgrundlagen akkurater zu machen, aber zugleich eben auch schneller zu machen. Und das mache ich genau über die Datenkompetenz, wie du es gerade in der Frage formuliert hast.
Jetzt hast du auch schon ein Kernproblem angesprochen, auf was ich als nächstes weiterleiten wollte, nämlich was insbesondere im Zusammenhang mit mittelständischen Unternehmen immer wieder genannt wird, ist, dass diese nur mit mangelhaften Reporting-Strukturen ausgestattet sind und auch eine oftmals nicht systematische Datenmanagement-Strukturen auch in Unternehmen integriert haben. Würdest du dieser so einer pauschalen Diagnose zustimmen? Und welche Gefahren gehen denn mit so einer fehlenden Dateninfrastruktur, könnte man es nennen, für die Unternehmen einher?
Der Aussage würde ich grundsätzlich tatsächlich zustimmen, weil wir das in der Praxis tatsächlich sehen, dass der Mittelstand oftmals nicht datengetrieben aufgestellt ist. Man sieht das ja oder liest das ja auch oft so im Kontext der Digitalisierungsbemühungen, die in Deutschland mehr oder weniger erfolgreich verlaufen, dass da entsprechend noch Luft nach oben ist. Und die Aussage an sich würde ich auf jeden Fall untermauern, weil man als Unternehmen eben entsprechend weniger handlungsfähig ist, wenn ich dem Ganzen mal eine Überschrift geben darf. Je nach Unternehmenssituation kann sich das unterschiedlich auswirken. Wenn ich jetzt mal einen Normalbetrieb in Anführungszeichen nehme, also wenn jetzt vielleicht nicht gerade die größte Unternehmenskrise einschlägig ist oder ich gerade im Unternehmensverkaufsprozess bin, dann geht es gerade eben, wie besprochen, um diese Geschäftsentscheidungen, die eben nicht schnell und akkurat getroffen werden können. Das kann zum Beispiel sein, dass ich eine Entscheidung hinsichtlich einer Expansion treffen möchte. Es kann auch sein, dass ich mich vielleicht dazu entscheiden muss, einen ausländischen Markt einzustampfen, weil die Daten eben sagen, dass der Markt nicht genug Umsatz liefert oder auch nicht profitabel ist. Es kann sein, dass ich datenseitig herleiten muss, ob meine Produkte defizitär sind auf unterschiedlichen Deckungsbeitragsleveln. Vielleicht muss ich mal Preise mit dem Kunden nachverhandeln, um zu gucken, dass ich die Profitabilität wieder nach oben kriege oder ähnliches. Also selbst im Normalbetrieb hilft es mir eben extrem, bessere Entscheidungen zu treffen und entsprechend mein Unternehmen finanziell deutlich erfolgreicher aufzustellen, wenn ich eben die entsprechenden Reporting- und Controlling-Strukturen auf Basis dieser Daten implementiert habe. Noch wichtiger wird das Ganze natürlich in Restrukturierungs- oder Krisensituationen. Wenn Zeit und Geld knapp sind, dann wird auch Transparenz und Geschwindigkeit umso wichtiger. Wenn man dann zum Beispiel relativ schnell wissen muss, wie groß in 2, 3, 4 Wochen auch im Kontext des Insolvenzrechts oder der Insolvenztatbestände beispielsweise eine Finanzierungslücke ist oder ähnliches, auch hier welche Produkte defizitär sind, ob noch Potenzial in den Fixkosten schlummert oder ähnliches, geht natürlich deutlich besser, wenn ich eben die entsprechenden Daten an einer Stelle verfügbar habe. Und last but not least, auch im M&A-Prozess ist ja auch ein deutlich wachsendes Thema jetzt in Deutschland aufgrund der vielen Unternehmen, die eben zur Nachfolge anstehen. Und auch in diesen Prozessen habe ich, wenn ich eben keine Transparenz in meinen Zahlen habe, weniger Verkaufschancen als Unternehmen. Also ich bin quasi weniger verkaufsfähig als Unternehmen. Oder selbst wenn ich dann im Verkaufsprozess bin, können natürlich, wenn es dann immer wieder abweichende Aussagen gibt oder wenn unterschiedliche Auswertungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, kann es natürlich sein, dass extrem viel Vertrauen mit dem potenziellen Investor verspielt wird und ich dadurch dann wiederum Kaufpreis oder mindestens Kaufpreiseinbußen annehmen muss, wenn ich das Ganze zu einem Dealbreaker werden kann. Also man sieht auch hier, wenn ich eben nicht daran irgendwo begleitend gearbeitet habe im Rahmen des Aufbaus von Unternehmen, dann habe ich eigentlich in allen Bereichen bestimmte Nachteile.
Was sind denn für dich so Indikatoren, dass du siehst, dort ist irgendwie eine unzureichende Datenkompetenz in der Finanzfunktion speziell vorhanden oder vielleicht auch ein unzureichende Reporting-Strukturen? Was sind da so gängige Merkmale, dass du merkst, okay, da muss man was machen, da muss man eingreifen?
Ja, also es geht, wie gesagt, damit in der Regel los, dass Basisauswertungen finanzieller Natur, also sei es jetzt beispielsweise, ich brauche mal so einen Saldenlisten oder ich hätte gern mal die Gewinn- und Verlustrechnungen auf sauberen Monatsscheiben, ich hätte gern Bilanzen auf sauberen Monatsscheiben oder überhaupt die Frage, ob eine Cashflow-Rechnung existiert im Unternehmen. Wenn jetzt beispielsweise sowas nicht ohne weiteres möglich ist, dass beispielsweise diese monatlichen Auswertungen extrahiert werden können, dass es keine Cashflow-Rechnung gibt oder ähnliches, dann weiß man schon mal, dass wahrscheinlich einiges an Basisarbeit nicht gemacht wurde in der Vergangenheit. Silos oder losgelöste Abteilungen sind auch immer ein guter Indikator, dass es da zu Problemen kommen kann oder dass eben diese Verschmelzung der unterschiedlichen Datenquellen nicht gewährleistet ist. Und auch ganz klassisch der Indikator, wie gesagt, wenn es eben sehr, sehr lange dauert, Deckungsbeitragsauswertungen nach bestimmten Kohorten aufzubauen. Also sei es jetzt Umsätze und Profitabilitäten entsprechend nach Kunden, nach Absatzkanälen, gerade beispielsweise im Handelsbereich. Also wie viel verkaufe ich zum Beispiel über einen Online-Shop? Wie viel geht über klassische Brick-and-Mortar-Stores im Fashion-Bereich zum Beispiel? Wie viel verkaufe ich an Großhandel oder ähnliches? Und wie profitabel sind die jeweiligen Produkte dann, wenn das nicht ohne weiteres beantwortet werden kann, dann weiß man das in der Regel auch. Und was auch noch ein ganz typischer Indikator in der Praxis ist, ist tatsächlich, wenn auffällt, dass Stammdatensätze in den Systemen nicht sauber gepflegt sind. Also dass beispielsweise Lieferanten oder Kunden, die im System angelegt werden, mit dem jeweiligen Profil nicht sauber gepflegt sind, dann fehlt zum Beispiel eine Adresse, eine Postleitzahl, ein Ort, vielleicht die Kohortenzuordnung, also aus welcher Branche stammt der Lieferant oder der Kunde, was für ein Produkt kauft beobachte üblicherweise bei mir, dass das eben nicht sauber gepflegt ist oder dass ich dann zum Beispiel auch sehe, dass in der Buchhaltung dauernd neue Konten angelegt werden, was gar nicht unbedingt notwendig ist, dass nicht sauber gebucht wird und solche Geschichten. Also da gibt es sehr, sehr viele, sagen wir, Anzeichen, die da irgendwo eine Rolle spielen. Aber es hat üblicherweise immer irgendwas mit unsauberen Daten zu tun, dass Dinge sehr, sehr lange brauchen, wenn man sie anfordert, bis sie dann bei einem landen. Und wenn man dann eben die ersten Auswertungen fährt, auch sieht, dass die nicht ohne weiteres möglich sind, weil eben die Daten nicht sauber sind in ihrer Grundbasis.
Kannst du uns mal mitnehmen, vielleicht in ein Unternehmen, das dich jetzt aufgrund der gerade angesprochenen Probleme im Bereich Finance als Berater engagiert hat? Welche Analysen nimmst du da zu Beginn vor und welche Maßnahmen leitest du dann gewöhnlich ein?
Das kommt so ein bisschen auf das Projekt drauf an. Wir sind ja in verschiedenen Bereichen unterwegs. Also wir sind viel im Rahmen von der käuferseitigen Beratung unterwegs. Wenn beispielsweise Private Equity Investoren sich ein potenzielles Asset, also ein potenzielles Unternehmen angucken, dann muss man natürlich auf Käuferseite tief in die Daten reinschauen. Wenn ich auf Verkäuferseite unterwegs bin, dann geht es darum, die Zahlen möglichst transparent zu machen, eine saubere Businessplanung aufzubauen, auch global tätige Unternehmen dann in eine Gruppensicht zu konsolidieren und Ähnliches. Und wenn ich ein Reporting- und Controlling-Projekt mache, dann geht es eben auch darum, die Zahlen transparent zu bekommen. Also die Grundlage für so ein Projekt ist immer leicht unterschiedlich, aber man kann das durchaus unter der Klammer zusammenfassen, dass man eben Zahlen transparent bekommen muss. Und was wir in der Regel dann machen, insbesondere im Falle von Unternehmensverkäufen oder auch im Falle des Aufbaus von Controlling- und Reporting-Strukturen, ist eben erstmal alles zusammenziehen, was an Finanzdaten vorhanden ist, also sprich Buchungslisten bzw. Summensaldenlisten aus der Buchhaltung zu extrahieren, idealerweise sogar mit einer automatischen Schnittstelle an ein zentrales Finanzmodell anzubinden. Wir gucken dann eine Ebene tiefer, wie sich die Umsätze zusammensetzen. Also wir fordern dann in der Regel aus dem Vertrieb, beispielsweise aus dem CRM-System als Quelle oder dann aus dem Einkaufsmanagementsystem als Quelle die zugrunde liegenden Daten an, was jetzt, wie gesagt, wie die Umsätze sich zusammensetzen nach Kunden, nach Kanälen, nach Regionen und so weiter und so fort. Schauen uns Lieferantenstrukturen an, also wie viel Einkaufsvolumen wird mit welchen Lieferanten gemacht. Und das Ganze dann konsolidiert, ergibt dann im Endeffekt für jede Partei, das kann, wie gesagt, ein potenzieller Käufer sein, das kann ein Verkäufer sein, das kann einfach nur das Management des Unternehmens sein, das kann ein Investor sein, das kann am Ende eine Bank sein, liefert das eben sehr, sehr viel Transparenz darüber, in ganz einfachen Worten, womit das Unternehmen eben Geld verdient und womit das Unternehmen eben kein Geld verdient. Und das ist im Endeffekt dann so die klassische Herangehensweise in so Projekten. Und wenn wir jetzt merken, die Datenkompetenz fehlt komplett oder das Unternehmen andersrum gelagert hat auch ein großes Interesse, diese Kompetenz eben in-house zukünftig aufzubauen, dann kann man natürlich klassische Trainings machen, um eben Basiskenntnisse in dem Bereich zu vermitteln. Was immer wichtig ist zu verstehen, ist, glaube ich, dass wir selber bei Radial keine ITler sind beziehungsweise keine Programmierhintergründe haben, sondern eben einfach nur im Wesentlichen die Microsoft-Landschaft, die sich mittlerweile bietet und die mittlerweile sehr, sehr toll gewachsen ist, möglichst gut leveragen und zum Beispiel dann im Rahmen von Trainings eben Kenntnisse in Power Query vermitteln. Ja, das ist quasi oder schafft die Möglichkeiten für automatisierte Datenabfragen in Excel oder in Power BI. Und allein dadurch können eben schon nach 2-3 Tagen Training von Schlüsselmitarbeitern, die auch vielleicht ganz gute Excel-Kenntnisse haben, relativ schnell Prozesse automatisiert werden. Was wir auch immer wieder proklamieren, ist generell, dass Unternehmen immer überlegen sollten, ob sie ihre Datenhoheit nach außen geben möchten. Also klassischer Fall, dass die Finanzfunktion eben zu einem externen Steuerberater ausgelagert wird und man dadurch immer eine gewisse Abhängigkeit schafft, wenn man eben die Zahlen intern mal reviewen möchte oder auseinandernehmen möchte, dann ist man immer von externen Strukturen abhängig. Das heißt, wir versuchen durch unsere Projekte immer möglichst Unabhängigkeiten zu schaffen, dass die Daten auch im Unternehmen möglichst automatisiert verfügbar sind. Ansonsten, was noch Maßnahmen sind, die auch jeder Unternehmer für sich treffen kann, ist tatsächlich übereilige Softwareentscheidungen gut zu überdenken. Jede neue Software schafft im Endeffekt einen neuen Datentopf. Und wenn dieser neue Datentopf nicht mit den anderen Datentöpfen kommuniziert, dann kann das ein großes Problem geben. Gibt es ganz klassische Beispiele, dass zum Beispiel ein HR-System völlig losgelöst von einem Buchhaltungssystem implementiert wird. Und dann habe ich jedes Mal einen riesen Abstimmungsaufwand zwischen Löhnen und Gehältern zwischen beiden Systemen und solche Geschichten. Und last but not least proklamieren wir auch immer, dass ein neues ERP-System, also ein vollumfängliches, quasi operatives, finanzielles System, die Probleme in der Regel nicht löst. Also wenn eben Datengrundlagen im Unternehmen schlecht sind, beziehungsweise Datenqualität schlecht ist, dann hilft mir auch ein neues System nicht. Das heißt, ich würde immer versuchen, mit den bestehenden Daten, so wie sie sind, so gut oder schlecht wie sie sind, so heterogen, wie sie in unterschiedlichen Systemen vorhanden sind oder nicht, zu arbeiten, zu versuchen, die über, wie vorhin schon gesagt, Power Query, Power BI, wie auch immer, zentral zu konsolidieren über Datenlogiken, die man entsprechend schreiben kann. Und wie gesagt, dafür sind keine IT-Kenntnisse notwendig. Und dadurch eben ein Datenwarehouse zusammenzubauen, das ich dann entsprechend auswerten kann. Das ist aus unserer Sicht eigentlich der richtige Weg für den Mittelstand und auch für Unternehmen, die sich eben keine teuren ERP-Projekte leisten können und ja eben das Ganze vermeiden wollen, dass man ein ERP-Projekt startet und dann nach irgendwie 3-4 Monaten wieder abbricht, weil man merkt, es funktioniert nicht und dadurch eben haufenweise Geld versenkt. Also da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig und würde da eben ein bisschen mehr hands-on rangehen.
Du hast ja auch schon angesprochen, dass du auch Unternehmen unterschiedlichster Dimensionen berätst. Wenn wir jetzt mal noch ein bisschen auf diese Trainings oder auch auf die Controlling-Strukturen blicken, die ihr da anbahnt innerhalb der Unternehmen, würdest du sagen, dass die Dimension des jeweiligen Unternehmens ein Faktor ist, den ihr mit berücksichtigt? Oder anders gefragt, beratet ihr ein großes Unternehmen anders als ein KMU oder ein Startup?
Ja, also wir sind ja als Unternehmen auf die Beratung von Mittelständlern fokussiert. Jetzt ist Mittelstand natürlich ein wahnsinnig breiter Begriff in Deutschland. Aber bei uns sind es klassischerweise eben die Unternehmen, die so zwischen, ich sag mal, 5-10 Millionen bis 100 Millionen Euro Umsatz machen. Das ist unser Sweet Spot. Und da funktioniert auch tatsächlich unsere Herangehensweise optimal, die gerade eben beschriebene Herangehensweise, weil ich eben relativ kurze Entscheidungswege habe in diesen Unternehmen. Ich bin in der Lage, relativ schnell mit den Entscheidungsträgern auch zu sprechen. Dadurch, dass es weniger Entscheidungsträger gibt, gibt es auch in der Regel deutlich schnellere Entscheidungen im Vergleich zu Konzernen. Und Konzerne wollen da auch einfach anders beraten werden. Das ist viel, viel strategischer, viel mehr Gremienarbeit. Es ist auch viel mehr Workshop-basiert teilweise, sodass wir eher, wie gesagt, in dem kleineren Umfeld bis ca. 100 Millionen Euro unterwegs sind, weil man da eben sehr, sehr schnell und hands-on reingehen kann und eigentlich ab Tag 1 an der Umsetzung arbeitet. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Aussteuerung der Projekte oder so, wie man die dann aufsetzt, die ist auf jeden Fall je nach Unternehmensgröße unterschiedlich gelagert und wir sind da auf jeden Fall so im kleineren Bereich unterwegs, im Mittelstand.
Im vorhin bereits erwähnten Gespräch mit der Datenwissenschaftlerin Anna Moyer hat sie darauf gepocht, dass Datenanalysen in Unternehmen auch niemals ein Selbstzweck sein dürfen, sondern dass am Ende des Prozesses auch eine erkenntnisstiftende Aufarbeitung der Daten geschehen muss. Das hat sie Datenveredelung genannt. Wie sieht denn solche Datenveredelung im Bereich Finance aus? Also welche Rohdaten werden erstmal gesammelt und wie werden diese Daten dann auch zu Erkenntnissen, die so in Entscheidungsfindungen dann auch einfließen können?
Ja. Das ist je nach Branche natürlich total unterschiedlich gelagert, aber ich habe in der Regel so meine üblichen Verdächtigen. Also beispielsweise klassisches CRM-System, also Customer Relationship Management System. Da sind in der Regel ja meine ganzen Kundendaten gespeichert. Also welche Verträge haben die mit mir, was für Produkte kaufen die im Projektgeschäft, vielleicht was die Projektpipeline dann angeht oder was Projektpotenziale angeht, die man dann in diesen Systemen findet. Ich habe dann beispielsweise ein HR-System, wo meine Mitarbeitenden Übersichten drin sind, also wie viele Full-Time-Equivalents oder Vollzeit-Äquivalente habe ich, wie viele Köpfe habe ich, je Abteilung, vielleicht drunter bis je Aufgabe, wie gestaltet sich das Ganze. Dann habe ich natürlich meine Daten aus der klassischen Finanzbuchhaltung, wo dann in der Regel eben Umsätze, Kosten bzw. Aufwendungen rauspürzeln, wo ich meine Bilanzpositionen entsprechend habe, also Mittelverwendung, Mittelherkunft, woraus sich in der Regel dann auch die Cashflow-Rechnung ergibt. Ich habe dann vielleicht separate Excel-Tabellen, über die das Management entsprechend die Businessplanung vornimmt, also klassische, was weiß ich, 3-, 4-, 5 Jahresplanung, das nächste und übernächste Jahr vielleicht noch auf Monatsebene, danach in Jahresebene, wo dann entsprechende Treiber hinterlegt sind, mit welchen Produkten, mit welchen Kunden, in welchen Regionen werden welche Umsätze, mit welcher Profitabilität erwartet und so weiter und so fort. Und diese Daten sind natürlich dann in unterschiedlichen Ausprägungen an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen vorhanden. Und dadurch ist es in erster Linie mal wichtig, dass ich eine Logik schaffe, diese Datenquellen möglichst automatisiert anzuzapfen und möglichst automatisiert aufzubereiten. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Summen-Saldenliste habe mit bestimmten Konten, die da dahinter stecken, dann kann ich über eine Konten-Mapping-Logik, die ich in Power Query und in Power BI beispielsweise aufbaue, festlegen, in welche Position welches Konto zu wandern hat. Ja, dann kann ich beispielsweise aus dem CRM-System raus festlegen, zu welchen Kohorten Kunden gehören, welche Regionen in welche übergreifenden Regionen aus unternehmenssteuerungstechnischer Sicht zusammengefasst werden können und baue dann eben Logiken auf, dass das System quasi immer wieder auf diese Rohdatei zugreift. Das kann sein, dass das über eine automatisierte Schnittstelle passiert, über eine SQL-Datenbank beispielsweise oder dann eben über Excel-Exporte, die in einem definierten Ordner vom Mandanten dann abgelegt werden. Und dadurch eben jeder ansonsten manuell passierende Schritt, also sei es jetzt Datensatz von einer Excel-Tabelle in die andere kopieren, in irgendeiner Spalte irgendwelche Landesbezeichnungen durch das ganze oder durch das ausgeschriebene Land zu ersetzen oder beispielsweise irgendwelche kryptischen Abkürzungen für Bestellnummern beispielsweise dann den richtigen Kohorten zuzuordnen. All diese Logiken lassen sich eben beispielsweise in Power Query durchautomatisieren. Und wenn ich das eben relativ konsequent mache, dann existiert nach einer gewissen Zeit, das können ein paar Wochen sein, das können auch manchmal ein paar Monate sein, entsteht dann ein sogenanntes Data Warehouse, wo dann eben all diese Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammenlaufen. Da sind dann auf einmal, wie gesagt, die Buchhaltungsdaten drin, die HR-Daten, die CRM-Daten sind auf einmal da drin, vielleicht auch Daten zum ganzen Thema Nachhaltigkeit, ESG tauchen da auf einmal auf. Und sobald ich dann so ein großes Data Warehouse habe, das sich immer wieder automatisiert selbst pflegt, beziehungsweise dann auf Basis von Exporten oder Ähnlichem gepflegt wird, kann ich darauf basierend natürlich unterschiedliche Visualisierungen machen. Ja, in Excel wäre das eine einfache Pivot-Tabelle. Im Power BI sind es dann unterschiedliche Grafiken, beispielsweise Histogramme, Kuchendiagramme, Landkarten kann ich mir da basteln. Ich kann mir dann angucken, in welchem Land wie viel Deckungsbeitrag gemacht wird oder Ähnliches. Und dadurch werden dann auf so Datenfriedhöfen, die jetzt auch nicht sonderlich ansprechend aussehen, jeder kennt diese endlosen Excel-Tabellen, aus denen ich im Zweifel gar nicht viel rauslesen kann ich dann auf einmal ganz interaktiv mit dem System, wie gesagt, wir nutzen zumeist eben Power BI, mir angucken, was diese Daten entsprechend sprechen. Ja, und dann kommen eben Erkenntnisse heraus, wie dass man zum Beispiel plötzlich sieht, dass mit einigen Produkten gar keine Gewinne erwirtschaftet werden. Das sind alles Dinge, die wir bei Kunden immer wieder erleben. Oder dass bestimmte größere Kunden zwar viel Umsatz machen, aber defizitäre Margen entsprechend haben und dadurch eben Profitabilität verloren geht. Es kann auch sein, dass herauskommt, dass gewisse Auslandsmärkte zwar bespielt werden, aber dass in diesen Auslandsmärkten so wenig Umsatz gemacht wird, dass man sich die Frage stellen muss, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt für den wenigen Umsatz. Oder was man auch sehr, sehr oft sieht im Handelsunternehmensbereich ist zum Beispiel, dass 20% der Produkte im Sortiment schon 90% der Umsätze oder der Deckungsbeiträge erwirtschaften, wo man sich dann beispielsweise die Frage stellen kann, ob man diese ganzen Produktsortimente überhaupt braucht. Ja, also durch diese Automatisierung des Datenaufbereitungsprozesses aus heterogenen Vorsystemen heraus hin zu in Anführungszeichen attraktiv visualisierten Schaubildern, auf Basis derer ich dann Entscheidungen treffen kann, das ist eigentlich so die
die Magic, die da dahinter steckt und für die ich heutzutage, wie gesagt, keine teuren oder komplexen neuen Tools mehr benötige.
Jetzt hast du schon verschiedentlich angesprochen, dass in dem Prozess der Datenveredelung, könnte man sagen, vielmals auch automatisierte Prozesse mittlerweile eine große Rolle spielen. Und jetzt haben sich ja auch durch so automatisierte Big Data Analysen oder auch neuerdings auch KI die Möglichkeiten für eine systematische Datenaufbereitung, sicher auch im Bereich Finance, auf wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch ungeahnte Weise erweitert. Diese neuen Möglichkeiten werden aber seitens der Unternehmen, soweit ich das überblicke, oftmals nicht unbedingt jetzt völlig vorbehaltlos umarmt, sondern eher so mit einer gewissen Skepsis teilweise auch beäugt. Wie nimmst du denn das wahr mit deiner Arbeit mit Mandanten? Wie sind die eingestellt gegenüber Automatisierung und KI?
Automatisierung hat natürlich immer ein bisschen so eine negative Eigenschaft, dass dann viele in der Finanzfunktion glauben, dass ihr Job dann auf dem Spiel steht. Das ist in der Tat immer wieder ein Thema. Das ist in der Praxis aus meiner Sicht nicht so, weil im Endeffekt die Rolle der Finanzfunktion sich ja auch sukzessive ändert. Das heißt, wenn ich automatisiere, dann bleibt halt eben mehr Zeit, um wirklich mit diesen Daten auch zu arbeiten. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, was ich dann eben visualisieren kann, was ich dann im Zweifel aus so Daten relativ schnell herauslesen kann. Und das ist ja eigentlich das, was sich eine moderne Geschäftsleitung heutzutage von ihrer Finanzfunktion wünscht. Eben nicht, dass sie als in der Rückspiegel schauende Buchhalter fungiert, sondern dass sie eben auf Basis von Daten gewisse Erkenntnisse herausarbeitet und so vielleicht Entscheidungsgrundlagen vorbereitet. Das heißt, Automatisierung ist nach wie vor kritisch beäugt, aber ist aus unserer Sicht eigentlich das, wodurch der Job am Ende auch erstmal deutlich mehr Spaß macht, weil man wirklich halt auch als Finanzler in Anführungszeichen maßgeblich zur Entscheidungsfindung im Unternehmen beiträgt. Das ganze Thema KI im Finanzbereich spielt auch eine sehr, sehr große Rolle logischerweise, weil dort, wie gesagt, ja die Datentöpfe zusammenlaufen. Microsoft ist jetzt da mit ChatGPT ja die letzten Monate schon ordentlich vorgeprescht und implementiert den Copilot jetzt momentan ja auch gerade innerhalb der Microsoft Office-Umgebung. Das heißt, auch Power BI oder die ganzen Tools, mit denen ich eben große Datenmengen verarbeite, wird jetzt dann Zugriff auf diese KI-Möglichkeit haben. Das sollte jetzt dann in den nächsten Wochen entsprechend auch soweit fertig sein, dass man damit gut arbeiten kann. Wir gucken uns das natürlich auch an. Jetzt kann ich natürlich als Berater theoretisch sagen, die KI schnappt mir dann meinen Job weg. Kann man sich natürlich auch überlegen, wenn dann die ganzen Auswertungen, Erkenntnisse und so weiter automatisch laufen. Ich denke allerdings, auch wenn wir als Unternehmen natürlich voll am Zahn der Zeit gehen und dieses Thema sehr, sehr proaktiv uns angucken, dass in Deutschland, insbesondere im Mittelstand, nach wie vor noch sehr viel Grundlagenarbeit passieren muss, um KI im Finanzbereich erst richtig nutzen zu können. Wir haben jetzt gerade vorhin drüber gesprochen, über unsaubere Stammdatensätze, dass die Datenquellen sehr heterogen sind, dass die Datensätze teilweise gar nicht auswertbar sind. Also wir hatten auch schon Projekte, wo wir im Schichtbetrieb dann CRM-Datensätze bereinigt haben innerhalb von mehreren Wochen, weil gar keine Auswertung möglich war. Und erst wenn, zumindest glaube ich das, jetzt Stand Juni 2024, die Welt ist ja schnelllebig, glaube ich zum jetzigen Stand, dass KI erst wirklich geleveraged werden kann, wenn die Grundlagenarbeit hinsichtlich der Datenhygiene getan ist. Wenn das allerdings passiert ist, dann glaube ich, hat das ein wahnsinnig hohes Potenzial. Und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Wie gesagt, die Automatisierung hat gezeigt, dass die aus meiner Sicht nicht zu Arbeitsplatzverlusten führt, weil einfach das Tätigkeitsprofil sich ändert. Und ich vermute auch, dass das im KI-Kontext genauso sein wird, wenn man das entsprechende Skillset hat.
Mhm. Ich nehme auch an, dass ihr, hast es auch eigentlich schon anklingen lassen, jetzt bei Radial Consulting auch ständig mit den neuen Entwicklungen im Bereich Automatisierung und KI euch auseinandersetzen müsst, um die Unternehmen dann auch passgenau mit zeitgemäßigen Lösungen unterstützen zu können. Wie schaffst du es so persönlich bei der Rasanz der Entwicklung auf dem aktuellen Stand zu bleiben?
Gut, das ist natürlich bei uns als Geschäftsführern eine der Kerntätigkeiten, dass wir da auf dem aktuellen Stand bleiben. Also man hat im Finance-Bereich natürlich immer einen wahnsinnigen Druck, der Entwicklung Folge zu leisten, beziehungsweise nicht nur reaktiv, sondern proaktiv zu reagieren. Man sieht das jetzt auch in dem ganzen Nachhaltigkeitskontext, also Stichwort Nachhaltigkeitsberichterstattung, CSRD, die jetzt ja dann für viele Unternehmen verpflichtend wird. Wenn man jetzt da nicht jede Woche ein bisschen Zeit investiert und sich da ein bisschen einliest, dann verliert man eben sehr, sehr schnell den Anschluss. Von dem her gucken wir im Unternehmen, dass wir uns im Team immer sehr, sehr eng austauschen. Wir haben im Team ein sehr, sehr, teilweise uns vereint natürlich alle die Finanzexpertise und so weiter, aber wir haben außenrum natürlich unterschiedliche Expertisen im IT-Bereich, im Hinblick auf Programmierung und solche Geschichten. Da gibt es wieder Leute, die eher klassischer im Finanzbereich unterwegs sind. Und da versuchen wir uns über regelmäßige All-Hands-Meetings, über Recherchen, die dann jeweiligen Teammitglieder so als Zusatzaufgabe mitbekommen. Wir als Geschäftsführer gehen auf viele Veranstaltungen und tauschen uns mit führenden Unternehmen, Dienstleistern in der Branche aus. Wir sind auch regelmäßig mit Microsoft direkt im Kontakt, was sich da entsprechend so tut. Und da gucken wir dann, dass wir eben am Zahn der Zeit bleiben, weil da entsprechend ein extrem hoher Druck da ist. Also wir machen das tatsächlich zur Teamaufgabe, nutzen da die entsprechenden Kompetenzen und hören uns sehr, sehr offen an, was der Rest vom Markt entsprechend so tut.
Ihr schreibt auf eurer Website auch, dass ihr mit speziell mit euren Weiterbildungsprogrammen auch eine gewisse Hands-on-Mentalität vermitteln wollt. Das klingt ja jetzt auch vor dem Hintergrund von Automatisierung, KI, was wir gerade diskutiert haben, fast schon wie so eine Gegenbewegung oder eigentlich wie ein Paradox. Was meint denn Hands-on in diesem Zusammenhang, als auch vor dem Hintergrund von dieser Automatisierung und KI, die zunehmend Einzug erhält in die Prozesse im Finance-Bereich?
Das ist eine super Frage in der Tat, weil wir Hands-on, glaube ich, überall proklamieren, wo es nur geht. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass wir als Unternehmensberater ab dem Tag 1 eines Projekts im Umsetzungsmodus sind. Also wo wir uns extrem, glaube ich, von anderen unterscheiden, ist, dass wir sehr, sehr wenig an theoretischen Konzepten auf vielen PowerPoint-Folien arbeiten. Wenn das seitens des Mandanten gewünscht ist, manchmal ist es auch eine Situation, wo das gewünscht ist, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Aber Hands-on heißt für uns, dass wir tatsächlich Hand anlegen und eben keine Hochglanzfolien zusammenpinseln, sondern ab Tag 1 gucken, dass wir Datenströme automatisieren, dass wir Prozesse automatisieren, dass wir einen Data Warehouse aufbauen für einen Mandanten, dass wir wirklich aktiv am Produkt arbeiten und nicht ein Konzept schreiben, was der Mandant dann gerne selber umsetzen darf. Ja, das ist, glaube ich, mit Hands-on gemeint. Und entsprechend sind die Hands-on-Skills auch heutzutage so wichtig im Finanzbereich. Also ich sehe das in der Praxis auch sehr, sehr oft, dass viele Fach- und Führungskräfte dann im Finanzbereich dann zwar eine wahnsinnig hohe Erfahrung haben und viele Jahre Erkenntnisse erlangen konnten, die unglaublich wertvoll sind. Aber meines Erachtens geht es heutzutage im Finanzbereich eben darum, mit sehr hoher Geschwindigkeit sehr, sehr schnell, wie gesagt, Prozesse zu automatisieren, Daten zu bereinigen, zu gucken, dass man ein zentrales Data Warehouse schafft. Und das geht eben nicht, wenn ich viel Erfahrung habe und dadurch viele gute Ideen habe, sondern es geht eher dann, wenn ich das Skillset habe, um das in der Praxis entsprechend zu machen. Und so sehen wir uns halt eben als Radial eher als Schnellboot anstatt als großer Tanker. Und es war auch immer eine Vision von uns bei Unternehmensgründung, dass wir eben jegliche Ineffizienz aus Beratungsprojekten eliminieren. Und glücklicherweise gelingt uns das auch auf Basis unserer Kundenbewertungen, wo wir eben jederzeit auf erstklassige Bewertungen zurückgreifen können und eben auch bestätigt bekommen von Mandantenseite, dass wir genau diese Hands-on-Mentalität und dieses Umsetzungsgetriebene als Unternehmen jederzeit gewährleisten.
Kommen wir vielleicht abschließend nochmal auf deine didaktische Tätigkeit zurück. Wenn du nun in Weiterbildungskursen von der Radial Academy oder auch hier als Dozent an der ESM vor einer Gruppe stehst und gefragt wirst, welche Datenkompetenz ein zukünftiger Finance-Experte oder eine zukünftige Finance-Expertin mitbringen muss, was würdest du ihnen denn aktuell antworten?
Genau, also das, was wir jetzt gerade eben besprochen haben, das sind natürlich alle Skills, die heutzutage im Finanzbereich entscheidend sind und wo ich mich als Mitarbeiter signifikant besser positionieren kann, wenn ich diese Skillsets aufweise. Wie gesagt, ich würde denen antworten, dass es eben entscheidend ist, mit heutzutage gängigen Tools arbeiten zu können, also klassischen Data Analytics Tools wie eben Power BI beispielsweise. Das schafft, glaube ich, einen Riesenvorsprung. Wenn ich mir als Mitarbeitende im Finanzbereich entsprechende Problemlösungs- und auch Storytelling-Kompetenzen aneigne. Das klingt erstmal so ein bisschen komisch, aber in dem Moment, wo idealerweise manuelle und nicht wertschöpfende Tätigkeiten sukzessive eliminiert werden aus den Prozessen, muss ich als Finanzler umso mehr Probleme lösen und auch umso mehr in der Lage sein, abteilungsfremde Stakeholder entsprechend abzuholen. Das heißt, ich kann dann, wenn ich entsprechende Erkenntnisse aus den Daten extrahiere, eben nicht im Finance-Sprech mit denen reden, sondern muss dann gucken, dass ich eine Sprache oder eine Story um dieses Thema drumherum baue, dass es eben entsprechend auch jeder versteht. Des Weiteren, glaube ich, ist es so, dass Sonderprojekte immer wichtiger werden im Finanzbereich, weil, wie gesagt, wenn Standardtätigkeiten wegfallen und man jetzt die heutige VUCA-Welt oder Polykrisenwelt oder was, wie man sie auch immer nennen möchte, nimmt und jetzt auch die ganze Nachfolgesituation sich anguckt in Deutschland, dann werden halt eben auch M&A und Restrukturierungskompetenzen immer wichtiger. Und last but not least ist, glaube ich, ein Megatrend das ganze Thema ESG beziehungsweise Nachhaltigkeit. Auch da laufen die Fäden am Ende in der Finanzabteilung zusammen. Das ist auch vielerseits diskutiert, wo das ganze Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen verordnet werden soll. Unsere Hausmeinung ist ganz klar im Finanzbereich, weil im Finanzbereich am Ende der Nachhaltigkeitsbericht geschrieben wird und entsprechend auch da die Kompetenz vorhanden sein muss, den Nachhaltigkeitsbericht auch schreiben zu können, weil das jetzt nicht plötzlich jemand macht, der zuvor noch nie was mit dem Lagebericht zu tun hatte. Also entsprechend war das jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr lange Antwort für jemanden. Aber ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich mir diese Data Analytics Skills aneigne, dass ich versuche, an Problemlösungs- und Storytelling-Kompetenzen zu arbeiten, die M&A- und Restrukturierungskenntnisse mir genauer angucke und eben mich hinsichtlich ESG bzw. Nachhaltigkeit einigermaßen fit halte. Und ich glaube, wenn man das als Fach- und Führungskraft im Finanzbereich heutzutage tut, dann hat man da sehr, sehr goldene Zeiten vor sich.
Wir halten also fest, es ist ein sehr, sehr breites Kompetenzprofil, was angehende Finance-ExpertInnen da mitbringen müssen. Sascha Hagenmüller war das, Unternehmensberater und Dozent hier an der ISM. Ich sprach mit ihm über die zunehmende Relevanz von Daten im Finance-Bereich von Unternehmen. Vielen Dank für das Gespräch an der Stelle.
Ganz herzlichen Dank, Julian.
Die nächste Folge von ISM Perspectives On hört ihr dann am 17. Juni. Dann zu Gast die Wirtschaftspsychologin und Vertreterin der sogenannten positiven Psychologie, Professor Dr. Ingrid Maust. Bis dahin und macht's gut.
Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.